Heute Nachmittag haben wir das Thema umschrieben mit Wer ist ein Gott wie du? Diese Frage stammt aus Micha 7. Es gehört zu den Schlussworten des Propheten. Vers 18. Wer ist ein Gott wie du? Das ist eine Anspielung auf seinen Eigennamen. Micha heißt nämlich, wer ist wie der Ewige? Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf immer, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen, die du von den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern geschworen hast. Auf dem Einladezettel habe ich das Thema von heute Nachmittag so umschrieben. Ich möchte das wiederholen. In den ersten Jahrhunderten der Christenheit wurde die Kirche unter der Herrschaft des Römischen Reiches grausam verfolgt. Dies ist allgemein bekannt. Doch weniger bekannt ist, dass in der gleichen Zeit eine unbeschreibliche Überflutung mit den tödlichsten Irrlehren stattgefunden hat. Diese ausgeklügelten und oft höchst subtilen Attacken zielten mit voller Wucht frontal auf die Fundamente des christlichen Glaubens. Angriffe auf die Person Jesu Christi, Leugnung seiner Gottheit, seiner Menschheit, seiner ewigen Sohnschaft, Leugnung der Trinität, Negierung der Person des Heiligen Geistes und so weiter und so fort. Alle Irrlehren der vergangenen 2000 Jahre, die sich am Wesen Gottes vergreifen, kamen im Wesentlichen bereits in den ersten 4 Jahrhunderten auf. Doch der Herr hatte vorgesorgt. Das Neue Testament wurde so inspiriert, dass die Munition zur Vernichtung späterer Irrlehren bereits im Voraus der Gemeinde anvertraut worden war. Die meisten Irrlehren Bezug auf die Person Christi zerschellen allein schon an Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1. Wir erarbeiten zusammen die Lehre der Bibel über die Gottheit. Dadurch festigen wir die unumstößlichen Grundlagen des biblischen Glaubens und vertiefen das Empfinden für die absoluten Prioritäten des Christentums. C.S. Lewis hat einmal gesagt, das große Problem der Christen ist, dass sie nicht wissen, welche Dinge die Prioritäten sind. Das ist effektiv so. Und was zu den absoluten Prioritäten gehört des Glaubens, das ist die Lehre der Bibel über Gott selbst. Dazu einige Vorbemerkungen. Wenn wir uns an dieses Thema herantasten, dann sollten wir denken an die Offenbarung Gottes im Dornbusch in der Wüste Sinai, 2. Mose 3. Mose wollte in die Nähe des feurigen Busches gehen und hört die Stimme des sich offenbarenden Gottes, des Ich Bin, der Ich Bin, 2. Mose 3, Vers 5, nein, nicht hierher. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also wenn wir über die Gottheit, über das Wesen Gottes nachdenken, dann muss uns das ganz klar sein. Und auch klar sein, wir brauchen Distanz. Nein, nicht hierher. Zweitens. Im Alten Testament war der größte Tempelschatz die Bundeslade. Die Bundeslade ist ein Bild auf Jesus Christus hin, das wird ganz deutlich, denn in Römer 3, Vers 25 wird er als der Sühnedeckel, als Hilasterion bezeichnet. Das ist der obere Deckel der Bundeslade, wo das Blut am Versöhnungstag gesprengt wurde. Also Jesus Christus vorgeschattet in der Bundeslade, sie war aus Holz, aus Akazienholz, überzogen mit reinem Gold, So ist Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person. Wir sehen aber im Alten Testament in 1. Samuel 6, 19 und 2. Samuel 6, Vers 6, dass wer im Alten Testament aus Neugier die Bundeslade anschaute, unerlaubterweise, oder sie unerlaubterweise berührte, kam automatisch unter das Gericht Gottes. Übrigens, die Übersetzung in 1. Samuel 6, Vers 19 kann variieren. Es gibt Übersetzungen, die sagen, sie hätten dort in die Bundeslade hineingeschaut. Es gibt andere, die übersetzen, sie hätten die Bundeslade angeschaut. Vom Hebräischen her ist beides möglich, aber das Naheliegende ist, sie haben die Bundeslade angeschaut, denn wenn sie außerhalb des Heiligtums war, war sie immer bedeckt mit einer Seekuhfelldecke und darüber noch ein Stofftuch aus blauem Purpur. Also dem normalen Israeli kam die Bundeslade, auch wenn sie herumgetragen wurde, nie vor die Augen. Das war abgeschirmt. Also das zeigt uns, natürlich der hohe Priester zum Beispiel hat die Bundeslade gesehen, jedes Jahr einmal am Yom Kippur, wenn er ins Allerheiligste durfte. Das war aber dann erlaubt. Aber unerlaubtes Anschauen, neugierig unter den Vorhang blicken, das war eine ganz gefährliche Sache. Oder anrühren, unerlaubterweise Achtung. Und wenn schon das Bild auf Jesus Christus hin so behandelt wurde von Gott, wie viel mehr, wenn es um seine Person selbst geht. Drittens, ein ganz absolut wichtiges Prinzip ist, wenn wir uns mit der Bibel und mit Gott selber beschäftigen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Furcht nicht im Sinn von Angst, sondern im Sinn von Ehrfurcht. Also wenn wir eine tiefe Ehrfurcht vor der Majestät, Größe, Herrlichkeit und Gewalt Gottes haben, dann haben wir den Ausgangspunkt, um in der Weisheit zu wachsen. Im Buch Hiob, diese weisen Männer, die da miteinander diskutieren, kommen in Kapitel 11, Vers 7 zur Frage, kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Das ist eine rhetorische Frage. Wer kann das? Niemand. Es ist so, wie wenn wir mit einem Fingerhut den Ozean ausschöpfen möchten. Und auch dann ist es nur noch ein kleiner Vergleich. Und ein letzter Punkt bei den Vorbemerkungen. Im zweiten Johannesbrief spricht der Apostel Johannes über die Lehre des Christus. Wir können das kurz aufschlagen. Der alte, betagte Johannes, der vielleicht gegen 100 Jahre alt war, als er diesen Brief schrieb, 97 bis 100 nach Christus, warnt hier eine Frau mit ihren Kindern vor Irrlehrern. Und er sagt dann in 2. Johannes 9, jeder, der weitergeht, und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Jetzt der Ausdruck, die Lehre des Christus, kann man so deuten. Die Lehre, die Christus gebracht hat. Oder, das nennt man in der Grammatik, wenn man es auffasst als Genitivus Objektivus, dann ist es die Lehre, die Christus betrifft, die Lehre über Christus. Und das ist der Sinn hier. Es geht also um die Lehre, wer ist Jesus Christus? Und er sagt, wenn also jemand die Lehre über Jesus Christus nicht bringt, der hat Gott nicht. Wer sie bringt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Das zeigt uns also, wie fundamental diese Dinge sind. Es geht um alles oder nichts. Man kann also auf diesem Gebiet keine Kompromisse eingehen. Absolut fundamental. Und darum ist es auch, kann man das besser verstehen, warum der Apostel der Liebe einen dermaßen scharfen Vers schreibt, wie der Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt. Also wenn jemand kommt, gewissermaßen wie als Evangelist, und möchte da Kontakt haben und oder sogar unterstützt werden, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Diese Härte findet man zum Beispiel im Galaterbrief, wo es um die Irrlehre mit dem Gesetz geht, nicht. Denn dort geht es um eine Irrlehre über die Lehre des Heils. Und hier geht es sogar noch weiter. Das ist schon fundamental, die Lehre des Heils, wenn die verdreht wird. Aber wenn es geht um die Lehre, die die Person Christi betrifft, dann ist wirklich der Höhepunkt an Irrlehre erreicht. Und darauf zielt diese Stelle ab. Also höchste Schärfe des Apostels der Liebe, wenn die Person des Herrn Jesus Christus angetastet wird. Und Johannes kündigte an, dass viele Verführer ausgegangen sind in die Welt. Das sagt er schon im Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Aber diese vielen haben sich in der weiteren Zeit noch vermehrt. Und wir sehen, dass die alte Kirche in den ersten 5 Jahrhunderten völlig überschwemmt worden ist, förmlich. Von außen die Verfolgung durch das brutale Römische Reich und von innen heraus Zersetzung durch die Irrlehren. Also wir denken vielleicht manchmal, im 20. Jahrhundert ist es noch recht schwierig, Christ zu sein. Mit all diesen verschiedenen Ansichten und Meinungen und all dem Durcheinander. Aber ich möchte sagen, was die in den ersten 5 Jahrhunderten durchgemacht haben, das übersteigt alles. Und kommt dazu, dass damals auch noch die Frage offen war, welche Bücher gehören zum Neuen Testament? Also die Frage des Kanons war noch nicht an allen Orten geklärt. Und die war auch fundamental, denn wenn die Römer die Christen verfolgten, in diesen etwa vor allem 10 mächtigen Verfolgungswellen von Nero 64 nach Christus bis Diokletian 312 vor Christus war es fertig. Diese Verfolgungen führten oft dazu, dass die Bibelhandschriften verbrannt wurden. Also die Christen aufgefordert wurden, alle Bibeln herauszugeben. Und wer bereit ist, die Bibel herzugeben zum Verbrennen, der wurde als Verräter unter den Christen betrachtet. Also da war es sehr entscheidend zu wissen, welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. Also darf man den Barnabasbrief, den Hirten des Hermas, die Petrus-Apokalypse, die darf man ruhig rausgeben, die können sie verbrennen, oder? Aber wer den Hebräerbrief rausgibt, oder die Korintherbriefe, oder den Römerbrief, da kam es darauf an. Und darum war die alte Kirche auch gezwungen, ganz klar Stellung zu nehmen in dieser Frage, welche Bücher gehören zum Kanon, welche Bücher sind echt von Aposteln und ihren Mitarbeitern geschrieben worden und welche sind erst später geschrieben worden. Also da war noch so vieles abzuklären, was heute für die Christen im Allgemeinen klar ist. Und so sehen wir also, wir können sehr viel lernen, über das, was in den ersten Jahrhunderten geschehen ist. Der alte Patrick, eine Frage stelle.
Frage zur zweiten, Richter Johannes, Vers 10 und 11.
Ja?
Die erste Frage, was ist mit dem Haus gemeint? Ist da die Verdammung gemeint? Und die zweite Frage, hat es uns etwas zu sagen, zum Beispiel im Haus in seinem Haus gegenüber? Und vor allem das Größte.
Ja, gut, das ist eine Frage, wo du mich sicher nicht in Probleme bringen willst. Aber ich nehme da schon Stellung dazu. Erstens, an wen richtet sich der Johannesbrief? Die Frage wiederholen, gut. Also, 2. Johannes 10, da geht es um jemand, der kommt, ein Irrlehrer. Man soll ihn nicht ins Haus aufnehmen. Was heißt das Haus? Ist das die Gemeinde oder was ist das? Und wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Wie ist das mit dem Grüßen aufzufassen? Also der Brief ist geschrieben an eine Frau, Vers 1, der Älteste, der auserwählten Frau und ihren Kindern. Es gibt Ausleger, die sagen, das sei die Beschreibung einer örtlichen Gemeinde, gesehen als Frau, und die Gemeindeglieder sind die Kinder. Nun, als Gegenargument kann man sagen, so etwas kennen wir überhaupt nicht, sonst im Neuen Testament, dass eine Gemeinde auf diese Art angesprochen wäre. Das wäre als absolut ein Novum. Und zweitens kommt dazu, der dritte Johannesbrief wird an einen Gaius geschrieben. Die Formulierungen sind sehr, sehr ähnlich. Und auch dort ist es klar, ist es ein persönlicher Brief. Und so muss man das auch als persönlichen Brief an eine Frau mit ihren Kindern auffassen. Jetzt, wenn ein Irrlehrer kommt, der die Lehre über Christus nicht bringt, dann nicht ins Haus aufnehmen, heißt dann nicht in die Gemeinde hineinlassen, sondern ins Privathaus nicht aufnehmen. Und dann kommt der starke Ausdruck, grüßet ihn nicht. Gut, die Frage ist, wie soll man das Grüßen übertragen? Bedeutet das das viel ausführlichere orientalische Grüßen? Oder bedeutet das den sozial anständigen Gruß? Jedenfalls ist ins Auge zu fassen, es ist auch hier nicht einfach die Frage angegangen, wenn wir im Betrieb einen Mitarbeiter haben, der zum Beispiel die Gottheit Christi leugnet. Sondern es kommt jemand nach Hause, möchte also seine Lehre hier anbringen. Und es kommt dazu, das ist jemand, der möchte vielleicht auch unterstützt werden als Evangelist. Und da heißt es halt überhaupt kein Kontakt, nicht mal grüßen. Und das hat jemand auch schon so erlebt, dass ein Zeuge Jehovas gekommen ist an die Tür und die leugnen ja die Gottheit Christi. Sagen, Jesus Christus ist ein Geschöpf. Und dann hat er aber erklärt, schauen Sie mal, aufgrund von 2. Johannesbrief darf ich Sie jetzt nicht einmal mehr grüßen. Und der war so schockiert, ja, den Vers kennen Sie nämlich, den brauchen Sie nämlich für solche Leute, die von den Zeugen Jehovas abfallen, die kommen unter dieses Urteil. Und der war so schockiert, und der ist aber später zurückgekommen und hat sich in der Zwischenzeit bekehrt. Das hätte ihn so beschäftigt, und er hat dann eben erklärt, es geht darum, hier um die Lehre über Christus, und das ist so fundamental, dass die Bibel so hart sich ausdrückt. Also auf ganz vernünftige Art das erklären, und das hat in diesem Fall eine schöne Wirkung gezeigt. Gut, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Einfach eine Übersicht über die wichtigsten, ich habe nicht alle aufgeführt, die wichtigsten Irrlehren in Bezug auf Christus. Also der hochgestochene Ausdruck christologisch, das heißt nichts anderes als die Lehre über Christus, wer Christus ist. Also Christologie ist die Lehre über Christus. Die christologischen Irrlehren, so wie das in den Kirchengeschichtsbüchern immer wieder gebrauchte Ausdruck, darum verwende ich ihn auch so, das sind die Irrlehren über die Person Christi. Die christologischen Irrlehren zur Zeit der alten Kirche. Die alte Kirche fasst man auf bis 500 nach Christus. Das ist die alte Kirche. Schon im ersten Jahrhundert finden wir als die größte Gefahr der Christen die Gnosis. Eine Bewegung, die viele Gesichter hatte. Aber wichtig in dieser Irrlehre, in dieser Irrlehrerbewegung, da wurde gesagt, Christus wurde nicht wirklich Mensch. Er nahm nur einen Scheinleib an. Und zwar kommt das aus der Überlegung, die alten Griechen hatten in ihrer Philosophie schon die Auffassung, dass Materie etwas Minderwertiges ist. Und der Geist, das Köpfchen da oben, das ist das Einzige, was zählt. Also Materie ist schlecht. Und die Gnostiker, die Vertreter der Gnosis, haben sogar gelehrt, dass es ein böser Gott war, ein Gegengott, der die Welt, die Materie geschaffen hat. Und die Geister der Menschen sind durch eine Art Sündenfall gefangen worden in der Materie. Nun müssen sie wieder aus dem heraus befreit werden, und das geht, indem man sich heraufarbeitet, immer höhere Gotteserkenntnis erlangt. Ekstase spielt ja auch ein wichtiges Element. Es war also nicht intellektuelle Erkenntnis, sondern ekstatische Erkenntnis. Und da haben sie gelehrt, es ist natürlich klar, wenn Christus gekommen ist, um uns zu erlösen, dann ist er ganz bestimmt nicht ein Mensch geworden, sondern hätte ja an der Materie Anteil. Aber die Materie ist ja schlecht. Also hat er nur einen Scheinkörper angenommen. Und darauf zielt zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 1 ab, wo Johannes sagt, 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennet ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Also, damit war alles erledigt von Gnosis. Wer sagt, Jesus Christus ist nicht wirklich Mensch geworden, im Fleisch gekommen, mit einem wirklichen Körper, der ist nicht aus Gott. Aber viele weitere Stellen im Neuen Testament geben Munition gerade im Kampf gegen die Gnosis. Gnosis heißt Kenntnis. Und damit meinten sie eben, alle die Gnostiker sind, das sind alles ganz besonders gute Christen, denn sie haben ein bisschen mehr als so die normalen Durchschnittschristen. Also Christen auf zwei Ebenen. Solche, die mit den ekstatischen Erkenntnissen weitergekommen sind, als so das einfache Christenvolk. Dazu noch eine Stelle, 1. Timotheus 6. Da kommt im Grundtext auch das Wort Gnosis vor. Und zwar in den ernstlichen Schlussversen des Briefes. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis, der fälschlich sogenannten Gnosis wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Was ist das Knalle? Also, hier haben wir eine ganz direkte Anspielung auf die Gnosis, die fälschlich sogenannte Kenntnis. Jetzt gehen wir weiter auf der Liste. Die Irrlehre des Monarchianismus, oder man nennt das auch Adoptionismus. Jesus wurde nach dieser Irrlehre erst bei der Taufe zum Christus und wurde von Gott als Sohn adoptiert. Also Jesus Christus war nicht Gottes Sohn vorher, erst bei der Taufe hat Gott ihn adoptiert. Darum Adoptionismus. Und da habe ich noch ein paar Leute aus der Kirchengeschichte aufgeführt, die diese Irrlehre vertreten haben. Eben Theodotus von Byzanz und Theodot der Wechsler, beide schon um 190 nach Christus. Weiter der Arianismus, geht zurück auf einen Ältesten aus Alexandria namens Arius. Die sagten, Christus ist das erste von Gott geschaffene Wesen und darum darf Christus auch nicht angebetet werden. Das ist übrigens genau die Irrlehre der Zeugen Jehovas. Das ist also alles alt, geht zurück auf den Arianismus. Der Eudoxianismus sagt, Christus ist ein zur Gottheit erhöhter Mensch. Also es war ein normaler Mensch, wie alle anderen auch, aber dann wurde er quasi so von Gott erhoben, dass er quasi in die Gottheit integriert wurde. Die Markelianer sagten, der Logos, Jesus Christus wird ja in Johannes 1, Vers 1, das Wort, der Logos, genannt. Der Logos ist nicht ewig präexistent. Er ist einfach eine unpersönliche Kraft. Dann der Photinianismus. Die sagten, der Logos in Jesus ist keine Person, sondern nur eine unpersönliche Kraft. Also es gab so das Wort, eine unpersönliche Kraft, die war in dem Menschen Jesus drin. Der Apollinarianismus, geht zurück auf Apollinarius, Christus hatte keinen menschlichen Geist. Sein Geist war der Logos. Merkt man, wie spitzfindig. Die haben nicht, wie die Gnostiker gesagt, er hat nur einen Scheinleib gehabt. Die haben gesagt, natürlich hat er einen richtigen menschlichen Körper gehabt. Aber sein Geist, er hatte keinen menschlichen Geist. Sondern der Logos, also Johannes 1, das war sein Geist. Aber damit leugnen sie, dass er ein richtiger Mensch ist. Dann war er kein Mensch. Dann war er einfach der Logos in einer menschlichen Hülle drin. So subtil. Weiter. Der Nestorianismus sagte, der Logos wohnte in der Person Jesu. Christus war ein gotttragender Mensch. Und das führte zur Ansicht, dass eigentlich in Christus zwei Personen drin sind. Aber das wurde sehr spitzfindig ausgeführt, dass man das gar nicht so auf den ersten Blick so erkennen konnte. Darum haben sich manche gefragt, ist Nestorius wirklich ein Irrlehrer gewesen oder... Also, die Leute waren nicht dumm, sondern diese Irrlehrer waren oft sehr philosophisch gebildet. Und darum haben sie auch so spitzfindig argumentiert. Schlaue, gescheite Leute, die sind also nicht plump gekommen in die Kirche und haben gesagt, also hört mal bitte alle Leute, ich bin ein Irrlehrer und was ich jetzt euch sage, ist eine ganz gefährliche Irrlehre. So kommt niemand. Weiter, der Eutychianismus sagte, die menschliche Natur von Christus wurde vom Logos in sich aufgenommen und vergottet. Also man staut heute über diese Ideen, aber sie gingen alle aufs gleiche Ziel hin. Dann der Monophysitismus, die Ein-Natur-Lehre, sagte, die menschliche Natur von Christus wurde durch seine göttliche Natur aufgesogen. So gab es also nicht eine menschliche und eine göttliche Natur, sondern die menschliche war in der göttlichen aufgesogen. Dann der Modalismus sagte, dass mit der Trinität, dass es drei Personen in der Gottheit gibt, das ist alles ganz falsch. Gott ist nur eine Person. Aber diese eine Person hat gewissermaßen drei Gesichter. Mal offenbart sich diese Person als Vater, im Alten Testament, dann im Neuen Testament, in den Evangelien, als Sohn und jetzt in der Zeit der Gemeinde als Heiliger Geist. Also diese Irrlehre gibt es auch heute noch. Die Brenham-Anhänger, Brenham war ja ein Exponent der charismatischen Bewegung in den 60er Jahren. Der hat gelehrt, es gibt keine Trinität, sondern Gott hat nur einfach drei Gesichter. Mal so, mal so, mal so. Die gibt es noch heute, genau diese Lehre. Nur haben sie dann Mühe, uns zu erklären, wieso in den Evangelien kann dann der Sohn mit dem Vater sprechen? In Johannes 17. Vater, die Stunde ist gekommen, schon vorher, und dann Johannes 17 betet er zum Vater und sagt, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Zwei Personen in einer Beziehung von tiefer Liebe. Und dann die Ultraorthodoxen. Ich habe das aber in Anführungsstrichen gesagt. Die haben nicht gesagt, in der Gottheit sind drei Personen, sondern sie haben offen gesagt, es gibt drei verschiedene Götter. Auch das ist gekommen. Es gibt drei Götter. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann gibt es noch, hier auf dem Blatt, den Mazedonianismus. Und man nennt sie auch die Pneumatomachen. Alles so hochgestochen. Aber ich habe die Begriffe hier. Wenn man mal Kirchengeschichte hervornimmt und nachschaut, dann kann man sich dann wieder so ungefähr zurechtfinden. Die sagten, der Heilige Geist ist ein geschaffenes Wesen. Man stelle sich vor, diese Dinge kamen massenweise hinein in die Kirche, in der Zeit, als man auch oft so massiv verfolgt worden ist. Also, man wusste nicht, wo der Kopf steht. Auf was kann man sich überhaupt noch verlassen? Der Bischof sagt das und der Bischof das und der das und dieser Älteste dieses. Und da gab es Streit, massiven Streit innerhalb der Kirche und dazu noch die ganze Verfolgung. Unwahrscheinlich. Und dann noch die Frage, und welche Bücher der Bibel sind wirklich absolut verbindlich? Nun, es ist ganz erstaunlich, wie in diesen chaotischen ersten Jahrhunderten, als es wie ein Dammbruch über die Kirche hineinkam, wie da dennoch eine ganz kräftige Abwehr aufkam gegenüber diesen christologischen und trinitarischen Irrlehren. Also christologisch die Lehre über Christus, trinitarisch die Lehre über die Dreieinheit. Am Konzil von Nicäa 325 wurde als Bekenntnis festgelegt, ja? Also die Frage ist, wie hat sich das im Leben der Christen ausgewirkt? Also das hat sich ausgewirkt durch massive Streitigkeiten und das war nicht nur unter den Christen, wurden dann solche Dinge diskutiert, sondern die Welt interessierte sich auch dafür. Sogar der Pöbel auf der Straße diskutierte mit über die Fragen der Dreieinheit. Das muss man sich vorstellen. Da wurde mitdiskutiert, das interessierte die Leute auch auf dem Markt. Und unter den Christen gab das natürlich Spaltungen und Feindschaften. Also das, man kann sich das kaum vorstellen. Ja? Also ich habe den Montanismus nicht erwähnt, aus dem Grund, weil dort weniger direkt eine Irrlehre kam in Bezug auf die Gottheit. Wobei es subtil dann schon, denn Montanus hat sich sogar im Zungenreden als Gott bezeichnet, selbst. Aber im Allgemeinen wurde dort nicht irgendwie die Lehre der Dreieinheit an sich angegriffen, sondern das Problem war dort ein anderes. Die Montanisten im 2. Jahrhundert haben gesagt, die Offenbarung mit dem Neuen Testament ist nicht abgeschlossen, sondern wir bekommen auch jetzt noch prophetische Botschaften. Und alle, die uns nicht folgen, die haben eben keine weitere Prophetie. Aber die haben sich dann auch entlarvt als falsche Propheten. Das war so ein Montanus, der mit zwei Frauen umher reiste und predigte, diese Prophetin Maximilla und Priscilla, und die haben auch verkündigt, das neue Jerusalem kommt jetzt dann nächstens in die Türkei runter, aber es ist dann eben nicht gekommen. Also eben, ich habe nicht alle Irrlehren aufgezeigt, es gibt also nach rechts und links dann noch viel anderes dazu. Gut, aber jetzt sollten wir 10 Minuten Pause machen, sonst schaffen wir das nicht. Wir kommen jetzt zur Abwehr von christologischen und trinitarischen Irrlehren durch die großen Konzile der Kirche. Wenn ich jetzt etwas sage über die alten Konzile der frühkatholischen Kirche, dann heißt das nicht, dass die Konzile, weil sie Konzile sind, irgendwie verbindlich wären für uns. Aber kirchengeschichtlich sind sie bedeutsam, weil an solchen Konzilen ganz viele massive Irrlehren abgewiesen worden sind, was für die weitere Entwicklung der Christenheit ganz entscheidende Bedeutung gehabt hat. Wenn wir übrigens noch daran denken, in dieser Zeit wurde missioniert, der alten Kirche, unter den Germanenstämmen. Ein wichtiger Mann war ja Wulfila, der die Bibel ins Gotische übersetzt hatte. Und diese gotische Übersetzung war ganz entscheidend für die Missionierung von vielen Germanenstämmen. Aber Wulfila war ein Arianer. Der glaubte nicht, dass Jesus Christus ewiger Gott ist. Und dadurch wurden all diese vielen Germanenstämme, die den Glauben freiwillig übrigens, nicht unter Zwang und so, übernommen hatten, wurden arianische Christen. Und im Verlauf der weiteren Kirchengeschichte ist das alles so gekommen, dass schließlich dieses arianische Christentum durch das frühkatholische Christentum verdrängt worden ist, sodass dann die germanischen Stämme später die Dreieinheitslehre dennoch übernommen hatten. Aber man muss sich überlegen, das waren Weichenstellungen von derart entscheidender Bedeutung. Wäre das nie so gekommen, diese Wende, dann wären gewissermaßen in den germanischen Ländern heute, wären alle mit einem Glauben wie die Zeugen Jehovas. Man darf nicht zu Christus beten, er ist nicht der ewige Gott. Also zeigt etwas von dieser Dramatik. Das Konzil von Nicäa 325 nahm das Bekenntnis an, dass der Sohn Gottes Homoousios mit dem Vater sei. Ich habe das im Griechischen hier belassen, weil es ein Fachausdruck war damals, was bedeutet wesensgleich. Also der Sohn ist ewig wie der Vater, er ist Gott wie der Vater. Und eine ganz, ganz wichtige Person ist Athanasius, 295 bis 373. Er ist die wichtigste Schlüsselfigur in diesen Kämpfen. Er verteidigte mit Scharfsinn, aber auch mit praktisch seelsorgerlichen Gedanken. Er sagte, ja, aber wenn Christus nicht Gott ist, dann hat das dies und diese Auswirkung auf unser Glaubensleben. Hat also nicht einfach nur so theologisch hochgestochen argumentiert, sondern mit praktisch seelsorgerlichen Gedanken dazu und hat mit Löwenmut die Gottheit Christi um jeden Preis verteidigt. Ganz eindrückliche Person. Wulfila auch im 4. Jahrhundert. Dann kommt 381 das Konzil von Konstantinopel. Da wurde das nizänische Bekenntnis noch einmal bekräftigt und da wurde auch die Streitigkeit um die Dreieinheit wurde endgültig hier mit einem Punkt beendigt. Und verurteilt wurden die Apollinarianisten, das wissen wir jetzt alles, was das ist, die Eunomianer, die Eudoxianer, die Halbarianer, die Semi-Arianer, die Sabellianer, die Markelianer und Photinianer. Weiter ein wichtiger Punkt, die Gottheit des Heiligen Geistes wurde anerkannt. Der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft, er ist Gott. Dann später im Konzil von Ephesus, 431, da wurde der Nestorianismus als Irrlehre verurteilt. Aber wie gesagt, bei diesen Bekenntnissen ist nicht alles hundertprozentig. Also die haben auch einige Dinge hineingebracht. Zum Beispiel in Ephesus wurde auch dann beschlossen, Maria ist zu bezeichnen als Gottesgebärerin. Und das war ganz wichtig für den weiteren Marienkult. Und interessant, ausgerechnet in Ephesus. Ephesus war ja die Stadt, die sich als Pflegerin des Kultes der Artemis betrachtete. Und denkt Apostelgeschichte 19. Und ausgerechnet in Ephesus wird auch diese Lehre der Gottesgebärerin wird dort festgehalten. Dann das Konzil von Chalkedon 451, da wird auch noch der Eutychianismus verurteilt. Also man staunt über die Souveränität Gottes. Hinter all diesen Konzilen war so viel menschlich Böses und Fleischliches, um einen Ausdruck aus den Paulusbriefen zu gebrauchen. Aber Gott hat das einfach alles verwendet, um schließlich massive Irrlehren dennoch abwehren zu können. Jetzt als nächster Punkt einige Bemerkungen zur Trinitätslehre der Bibel. Wichtig, der Ausdruck Trinität, Dreieinheit oder Dreieinigkeit kommt in der Bibel nie vor. Übrigens, ich ziehe vor, anstatt Dreieinigkeit zu sagen, Dreieinheit. Weil einig ist man sich noch schnell mal zu dritt. Aber eine Dreieinheit geht über Dreieinigkeit hinaus. Der Ausdruck geht zurück auf Tertullian. Das war ein Jurist. Circa 160 bis 220 hat er gelebt. Und er hat Lateinisch geschrieben. Er hat viele theologische Fachausdrücke hat er geprägt. Man vermutet, dass etwa 800 Wörter durch ihn geprägt worden sind. Und zum Beispiel auch das Wort Trinitas für Dreieinigkeit. Das hat er geprägt. Er hat das ins Kirchenlatein eingeführt. Und er hat auch diesen Satz geprägt in Bezug auf Gott. Unum, non unus. Gott ist eins, nicht einer. Das bedeutet, Gott ist nicht eine Person, aber Gott ist eins. So sagt ja auch der Herr Jesus in Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Er sagt nicht, ich und der Vater sind einer, denn dann gäbe es keinen Unterschied der Personen. Aber ich und der Vater sind eins. Und so hat er das geprägt. Trinitas, das bedeutet, Gott ist unum, eins, eines, aber nicht einer. Und dazu eine Stelle aus Matthäus 28, Vers 19. Der Taufbefehl Christi, der Befehl für die christliche Taufe, das ist nicht mehr die Johannestaufe. Der Auferstandene sagt in Matthäus 28, Vers 18. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Interessant ist die Formulierung, der Herr Jesus sagt, nicht tauft sie auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das zeigt diese Einheit der drei Personen in der Gottheit. Und das gehört zum Bekenntnis der Taufe. Das heißt also, das gehört zur Grundlage des Christentums. Man kann nicht Christ sein und die Lehre, dass es einen Gott gibt und drei Personen in der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und das leugnen. Das geht nicht. Also dort ist die ganz klare Trennungswand. Wer das leugnet, kann nicht als echter Christ betrachtet werden. Gehört also zum Taufbefehl. Man bekehrte sich, der Apostelgeschichte, wurde sofort nachher getauft, und zwar auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also fundamental für den christlichen Glauben und daher in der Taufe verankert. Ich habe da noch eine Reihe weiterer Stellen aufgeführt, wo die drei Personen der Gottheit so beieinander eng beieinander erwähnt werden im Neuen Testament. Weiter zu 1. Mose 1, Vers 26. Der eine Gott, der Gott Israels, spricht in der Schöpfung, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Also diese Mehrzahlform, lasset uns machen, weist auf eine Mehrzahl von Personen in der Gottheit hin. Ja. Ja, das ist im Hebräischen auch so formuliert. Und es gibt dann Theologen, die sagen, ja, das ist einfach ein Pluralis Majestatis. Also ein Plural der Majestät, eine Mehrzahl der Majestät. Und nicht weil der Papst sagt, wir haben beschlossen, wenn er beschlossen hat. Aber das ist Pluralis Majestatis. Aber im Hebräischen kann man den Pluralis Majestatis nicht nachweisen. Das ist noch wichtig zu wissen. Und ich habe auch weiter angefügt, 11 Vers 7. Spricht Gott wieder in der Mehrzahl. Und da fehlt noch was. Jesaja 6 Vers 8. Dort sagt Gott, wer soll für uns gehen? Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Auch dort wieder dieser Plural. Oft hat man vielleicht gehört, dass das Wort für Gott im Hebräischen, Elohim, eine Mehrzahlform ist. Und das stimmt. Auf ihm, das ist die Mehrzahl. Nicht wahr? Wir wissen etwas von Cherubim. Cherubim, das ist die Mehrzahl von Cherub. Cherub ist ein Engel. Cherubim, das sind die Cherube. Oder Seraphim, das sind auch Engel. Einzahl Seraph und Mehrzahl Seraphim. Ihm ist die männliche Mehrzahlform. Und dann heißt ihn Gott nicht Eloah. So heißt er auch, aber weniger häufig. Und oft Elohim, über 2000 Mal. Eine Mehrzahl. Aber wenn es dann heißt im ersten Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann ist das Verb in dritter Person Einzahl. Und deshalb kann man nicht übersetzen, im Anfang schufen die Götter die Himmel und die Erde, denn es steht schuf Elohim. Also man muss mit Gott übersetzen. Und manche haben gesagt, das ist ein klarer Hinweis auf die Dreieinheit. Aber das ist kein gutes Argument. Man sollte das eigentlich nicht benutzen, weil auch falsche Götter in der Bibel in der Einzahl Elohim genannt werden. Also zum Beispiel die Philister sprechen von ihrem Gott Dagon und sagen, dass Nathan Eloheinu et Shimshon Oivenu gegeben hat unser Gott, aber wörtlich unsere Götter, in unsere Hand den Simson. Den Simson, unseren Feind. Also wird ein Gott, ein falscher Gott, wird auch mit Elohim in der Mehrzahl bezeichnet. Und da hat das Hebräische einen Plural der Ausdehnung, der Größe. Da kann man das so auffassen. Ich habe gesagt, ein Plural ist Majestatis, wir für ich, das gibt es nicht. Aber die Mehrzahlendung, um die Größe anzudeuten, das gibt es. Also das ist kein gutes Argument. Hingegen, lasst uns Menschen machen, das ist ein gutes Argument. Und wir haben noch ein bisschen mehr. Ich habe da ein paar Beispiele aufgeführt im Alten Testament, wo man sieht, dass es in der Gottheit mehr als eine Person gibt. Schlagen wir auf, Sacharja 2. Je nach Bibelausgabe ist es Vers 8 bis 9 oder 12 bis 13. Also, ich lese. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, oder Yahweh der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen. Und sie werden denen zum Raube sein, welche ihnen dienten. Und ihr werdet erkennen, dass Jahwe der Heerscharen mich gesandt hat. Sacharja 2, aber bei dir ist es vielleicht Vers 12. 12 und 13, darum habe ich es in Klammer hingefügt, je nach Zählung. Steht das genau gleich in deiner Bibel wie bei mir, nur die Zählung ist anders. Also sieht man in Vers 12 bzw. 8, wer spricht? Denn so spricht Jahwe der Heerscharen. Doppelpunkt. Und er spricht, was er tut, und dann sagt er, und ihr werdet erkennen, dass Yahweh mich gesandt hat. Das ist doch eigenartig. Yahweh sendet Yahweh. Und Yahweh, das ist wirklich der Name für den einen wahren Gott in der Bibel. Während das Wort Elohim, Gott, auch für falsche Götter verwendet wird, Yahweh nie. Das ist wirklich die Bezeichnung für den einen wahren Gott. Gut, mit der Ausnahme beim goldenen Kalb zum Beispiel, sagt Aaron, das ist Yahweh, der uns herausgeführt hat aus Ägypten. Aber das war dann Religionsvermischung, ja? Die haben das so gemacht. Also Religionsvermischung, das ist sehr alt. Gut, also Yahweh sagt, ihr werdet erkennen, dass Yahweh mich gesandt hat. Ja gut, das weist doch auf zwei Personen hin, mindestens. Weiter, Kapitel 2, Vers 10 oder Vers 14, je nach Bibel. Jubele und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht Yahweh. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich an Yahweh anschließen. Und sie werden mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen. Und du wirst erkennen, dass Yahweh der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Auch wieder deutlich, Yahweh wird gesandt von Yahweh. Sagen Sie das Ihren jüdischen Freunden. Das gibt zum Denken. Also, da können wir noch weitere Stellen anfügen. Aber jetzt wollen wir noch darüber sprechen, über diese geheimnisvolle Person im Alten Testament, die genannt wird, der Engel des Herrn. Oder hebräisch, der Malach Adonai. Malach heißt Engel oder Bote. Das kann gebraucht werden für Menschen oder für Engel. Das kommt gar nicht darauf an. Das heißt einfach der Gesandte des Herrn. Jetzt sehen wir aber in diesen Erscheinungen im Alten Testament, wenn der Malach Adonai kommt, dass er selber Gott ist. 1. Mose 16, Vers 7. Da finden wir eine Frau, die Hals über Kopf aus prekären familiären Verhältnissen geflohen ist in die Wüste, auf dem Weg nach Sur. Ja, also nicht das Sur hier. Bei Arau. 1. Mose 16, Vers 7. Und der Malach Adonai, oder der Malach Yahweh, der Engel des Herrn, fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück. Und so weiter ist das Zwiegespräch. Und dann Vers 13. Da nannte sie Yahweh, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Sie spricht mit dem Engel des Herrn und dann sagt der Bibeltext, da nannte sie den Herrn, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Das macht also deutlich, dass der Malach Adonai, das ist Yahweh selbst. Aber weil er heißt, der Bote des Herrn, dann ist er geschickt von jemandem. Yahweh sendet Yahweh. Und der Gesandte kann gesehen werden. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Aber das ist nicht ein Sonderfall. Das Gleiche haben wir in Richter 6, Vers 11 und 14, in der Geschichte von Gideon, da kommt der Engel des Herrn und der Engel des Herrn ist Yahweh. Eigenartig. Also das hat auch viel zu denken gegeben unter den Rabbinern. Und hat sogar dazu geführt, dass es in einer rabbinischen Schrift, im Buch Zohar aus dem Mittelalter, sogar die Idee von einer Dreieinheit gibt. Ganz interessant, sogar im Judentum. Obwohl das wird meistens vertuscht. Aber ich kann sie Ihnen rauslassen aus dem Computer, ich habe die Schriften alle. Gut. Jetzt will ich darauf hinweisen, dass die Schrift, die Bibel, verschiedene sich ergänzende Wirkungen in der Gottheit aufzeigt. Wenn es zum Beispiel um die Pläne geht, dann steht das besonders in Verbindung mit dem Vater. Wenn es um die Ausführung der Pläne geht, besonders in Verbindung mit dem Sohn. Und wenn es um die Kraft geht, besonders in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ich habe immer gesagt, besonders, um nicht irgendwie die Trennlinien starr zu ziehen. Aber schauen wir mal, wenn es um die Schöpfung geht, heißt es in 1. Korinther 8, Vers 6, dass wir nur einen Gott und Vater haben, von welchem alle Dinge sind. Und einen Herrn Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind. Also die Pläne kommen vom Vater und der Sohn hat sie ausgeführt. Und in Psalm 33, Vers 6 zum Beispiel heißt es, dass die Sternwelt durch den Hauch Gottes, und das Wort Ruach, Geist, geschaffen worden sind. Und sogar in Hiob 33 sagt Elihu, dass der Geist Gottes ihn erschaffen hat. Interessant. Also, da sehen wir in der Schöpfung vom Vater, durch den Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn es um die Lehre des Heils geht, Epheser 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und dann wird gesagt, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien und so weiter. Gottes Pläne und Beschlüsse vor Grundlegung der Welt. Aber dann in Epheser 1, Vers 7 heißt es, dass der Herr Jesus sein Blut gegeben hat. Er ist der Ausführende der Pläne, der Heilspläne Gottes. Und in Hebräer 9, Vers 14 heißt es, dass Christus sich geopfert hat, durch den ewigen Geist. Also vom Vater, durch den Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann gibt es eine ganz interessante Analogie zwischen der Dreieinheit des Menschen und der Dreieinheit Gottes. 1. Korinther 2, Vers 10. Da geht es um die Offenbarung Gottes durch die Bibel. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denken wir zurück an die Stelle in Hiob 11. Kannst du die Tiefen Gottes erforschen? Und da wird gesagt, der Geist Gottes, er erforscht die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Da sehen wir, wird eine Parallele gemacht zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des Menschen. Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 ist der Mensch eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Jetzt haben wir eine Parallele mit dem Geist und dem Geist Gottes. Und von dieser Dreiheit des Menschen ist nur ein Aspekt sichtbar, der Körper. Und von Gott ist nur der Sohn sichtbar geworden. Er ist gekommen als Mensch. Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also da haben wir eine Analogie zwischen dem Sichtbaren des Menschen, dem Körper, und dem Sohn Gottes. Und dann bleibt noch die Seele, der Sitz der Persönlichkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, das heißt nichts anderes als, ich soll den Herrn loben. Und wenn ich etwas beschließe, dann beschließe eben ich etwas, oder? Und so können wir die Analogie machen zwischen dem Vater, der die Pläne fasst, und der Seele des Menschen. Nun, das braucht nicht zu überraschen, denn nach 1. Mose 1, Vers 27 ist der Mensch ja im Bild Gottes geschaffen. Es ist nur ein Bild, es ist nicht das Gleiche. Wir sind nicht drei Personen. Wir sind wirklich Unus. Ja, eine Person. Und wenn es nicht so ist, dann spricht man von Schizophrenie. Ja gut, und auch dann ist es ja nicht mal zwei Personen, sondern man meint das nur. Also, diese Analogie ist da, wir sind ein Abbild, ein Bild, ein Gleichnis von Gott. Aber das ist sehr beachtenswert.